Ja, damit möchte ich dann zu der Predigt rübergehen. Und zwar Fortsetzung machen. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar nochmal für die Geschichte, die wir eben gehört haben. Ich saß und hörte und dachte, das darf doch nicht wahr sein. Immer wieder erfährt man und erlebt man das, dass das so wie eine Linie sich durchzieht im Gottesdienst und einer unterstützt den anderen. Wer macht das? Wir haben es gar nicht abgesprochen. Wie herrlich, der Heilige Geist wacht darüber und er weiß ganz genau, was wir brauchen in der heutigen Zeit. Ich möchte an die Geschichte, wie gesagt, anknüpfen und wieder zurückgehen an diesen ersten Auferstehungstag. Vieles haben wir letzte Woche schon gehört. Aber das ist so gewaltig, das ist so viel, dass man das sowieso nicht alles ausschöpfen kann. Und ich bin froh, dass wir eine Woche später immer noch unter diesem Einfluss stehen und dass wir nicht nachlassen können, über die Auferstehung Jesu Christi zu sprechen. Wir haben uns letzte Woche sehr gefreut. Und wir, die wir Jesus Christus kennen und wissen, dass er auferstanden ist im Leben, wir freuen uns nur riesig und wir kennen keine Traurigkeit an diesem Tag. Es war aber ganz anders damals, an diesem ersten Auferstehungstag. Als die Jünger zusammensaßen, es war eine Geschichte so gut präsentiert, Türe verschlossen, voller Angst. Was muss in ihren Köpfen alles durchgegangen sein? Was muss das für eine angespannte Situation sein? Und nur noch dieser eine Gedanke im Kopf, alles ist schief gelaufen. Noch vor einer Woche kehrt Jesus in Jerusalem ein. Ach, das stand noch so frisch in ihren Augen oder vor ihren Augen. Das ganze Volk jubelt. Sie schreien, Hosianna dem Sohne Gottes. Dieser Zug in Jerusalem hinein. Und dann der Auftritt, der gewaltige Auftritt im Tempel. Ach, was mussten die Jünger stolz sein, hinter so einem Rücken zu stehen, nicht wahr? Das muss man sich mal vorstellen. Der geht in den Tempel rein. Da ist die ganze Mafia mit den ganzen Wechseln, Gelder und so weiter. Das war richtig schlimm zu der Zeit. Und der, keine Furcht, geht und packt diese Tische, schmeißt das Ganze um. Kann man sich vorstellen, wie das ganze Silber und Gold rollt durch die ganze Gegend. Die Leute voller Augen stehen auf. Vielleicht würden sie was unternehmen wollen, aber konnten nicht, weil Jesus hier in seiner Vollmacht aufgetreten ist. Ach, was muss das für ein Gefühl für die Jünger gewesen sein. Und ein paar Tage später, diese bedrückende, traurige Atmosphäre beim Abendmahl. Dann in Gethsemane, sein Gebet. Die ganze Situation, die war alles andere als schön. Und dann auf einmal die Festnahme. Die Geißelung. Und ans Kreuz. Das kann doch nicht sein. Man kann sich vorstellen, dass die Jünger die ganze Zeit von Weitem, die sind ja auseinandergelaufen, von Weitem das Ganze beobachtet haben, gingen vielleicht aus den Verstecken hinterher und guckten sich das Ganze an und warteten nur noch auf den Moment, da wird doch gleich was kommen. Wie oft hat Jesus das getan? Ach, da erinnern wir uns ja noch in Nazareth, als der war. Und hat ihnen das Wort gelesen. Und da waren sie wütend über ihn. Und schleppten ihn nach draußen, wollten ihn von der Felsenkluft runterschmeißen. Auf einmal dreht er sich um und voller Macht geht er durch die Reihen und sie stehen wie gelähmt da und können nichts anfangen. Wie oft wollten die Schriftgelehrten, die Pharisäer ihn packen. Er ging aber einfach weg. Das stand alles vor ihren Augen. Und sie haben sich gedacht, kann ich mir gut vorstellen, das kann nicht sein. Jesus hat einen ganz bestimmten Plan. Gleich wird er was einsetzen. Spätestens da am Kreuz. Und wo die Schriftgelehrten, die Pharisäer schon geschrien haben, naja, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch herab vom Kreuz. Ja, genau, das wird jetzt geschehen. Der wird jetzt runtergehen. Er wird jetzt ihnen beweisen, wer eigentlich der Herr ist. Und nun? Nichts davon. Jesus stirbt. Tatsächlich. Ja, Jesus hat große Wunder getan. Er hat den Jüngling von den Toten auferweckt, das Mädchen und sogar den Lazarus, der schon 4 Tage im Tode war. Aber jetzt war er selber tot. Sie haben tatsächlich vergessen, dass Jesus immer wieder von seinem Vater gesprochen hat. Er hat ihnen davon erzählt, dass dieses geschehen muss und dass er dann von den Toten auferstehen wird. Wie oft hat er ihnen das gesagt? Ja. Und nun saßen sie da und bliesen Trübsal. Das Schöne war, fand ich, dass sie zusammenhielten. Das haben wir jetzt auch in der Geschichte so toll gesehen. Sie sind nicht auseinandergelaufen zu ihren Geschäften und so. Sie hielten trotzdem zusammen und kamen zusammen und unterhielten sich darüber. Worüber haben sie sich wohl unterhalten? Wir wollen uns mal 2 von ihnen unter die Lupe nehmen, die zwar nicht zu den 11 gehören, zu den 11 Aposteln, die Jesus ganz besonders auserwählt hat, aber wir wissen ja aus der Schrift, dass es gab ja viele Jünger, die mit Jesus gingen. Es waren nicht nur diese 11, später wieder 12. Nun 2, darüber wollen wir uns unterhalten und die Geschichte ist uns, denke ich mal, allen sehr bekannt. Die steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 24, ab Verse 13 bis 33a. Und siehe, fängt die Geschichte so an, 2 von ihnen gingen an demselben Tag zu einem Dorf namens Emmaus, das von Jerusalem 60 Stadien entfernt war. 60 Stadien, das sind so etwa 11 Kilometer. 11 Kilometer, könnte man so gut schätzen, sind circa 2,5 Stunden Fußgang. Da kann man sich ja vieles miteinander unterhalten. Und wenn das gerade so Menschen waren, die schon so eng zusammengeschmolzen waren durch Jesus Christus, kann man sich schlecht vorstellen, dass sie dann die ganze Zeit gegangen sind und nichts gesprochen. Doch, die haben miteinander viel gesprochen. Nun, worüber haben sie sich wohl unterhalten? Man kann sich vorstellen, viele Erinnerungen gingen hoch. Wie ist das nun mal heute auch genauso? Wenn einer stirbt, während seinem Lebtag spricht man nicht allzu viel, aber wenn dann einer tot ist und dann man zusammenkommt, dann redet man vieles, was man so sicher in Erinnerung, was man so aus der Vergangenheit weiß, was hat dieser Mensch getan? Und Jesus hat so viele gute Dinge getan. Und man kann sich vorstellen, dass sie sehr vieles in Erinnerung riefen. Was das Herz voll ist, sagt man ja schön, das geht dem Mund über. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschehnissen. War noch nur noch ein Thema im Kopf. Und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Fällt uns hier etwas auf? Außer, dass Jesus natürlich zu ihnen gestoßen ist. Hier steht tatsächlich, während sie miteinander redeten und sich besprachen. Reicht das nicht, wenn da steht, sie redeten miteinander? Oder sie besprachen etwas. Ist das nicht dasselbe? Durchaus nicht. Es sind sehr verwandte Worte. Und doch sind das total unterschiedliche Sachen. Man kann vieles reden, ohne etwas zu besprechen. Aber man kann nichts besprechen, ohne nicht darüber zu reden. Besprechen heißt beraten, Meinungen austauschen, auf einen Nenner zu kommen. Es kann sehr, sehr gut sein. Und wir kennen das. Wir haben auch oft viele Besprechungen. Wir kennen das alle, was eine Besprechung ist. Setzt sich eine Familie zusammen, setzt sich ein Leitungsteam zusammen, setzt sich irgendwo im Betrieb irgendein Betriebsrat zusammen und sprechen über bestimmte Sachen. Das ist nicht nur einfach ein Sprechen, sondern die besprechen etwas. Es ist wichtig, dass man da eine gewisse Einigkeit hat. Es ist sehr, sehr positiv, aber es kann aber auch sehr negativ sein. Und genau bei diesen beiden entwickelte sich das nicht unbedingt zum Positiven. Werden wir gleich sehen. Und in diesem Moment gesellte sich Jesus zu ihnen. Übrigens, Jesus kommt nie zu spät. Er kommt immer zu dem richtigen Zeitpunkt. Egal in welchen Problemen, in welchen Schwierigkeiten wir stecken, Jesus kommt nie zu spät. Und das ist so tröstend hier an dieser Stelle. Jesus kommt in dem Augenblick, wo es genau brenzlig wird in ihren Herzen. Bei diesen beiden. Warum gerade zu diesen Zweien? Haben wir uns da mal die Frage gestellt? Warum zu diesen Zweien kommt Jesus? Warum erscheint er den Jüngern? Warum erscheint er diesen Frauen? Wäre das jetzt nicht wichtig gewesen, dass er mal den Pharisäern sich zeigt und den Soldaten, die ihn gekreuzigt haben? Das wäre ja doch ein krasser Beweis dafür, dass er der Retter und Messias ist. Gut, würde er vom Kreuz absteigen, wäre das ganze Werk ja noch nicht wirklich vollbracht. Aber jetzt war ja alles vollbracht. Da müsste der sich ja doch wenigstens jetzt ihnen zeigen. Nein, das hat er nicht getan. Und aus einem ganz, ganz einfachen Grund. Menschen, die nicht glauben wollen, die das ganz bewusst ablehnen, sie werden das nie annehmen. Denken wir doch an die Geschichte, die Jesus erzählte damals von diesem armen Lazarus und dem reichen Mann. Und aus dem Jenseits öffnet Jesus so ein kleines Fenster und das Gespräch zwischen Abraham und diesem reichen Mann. Und was sagt der Abraham auf die Bitte des reichen Mannes, dass er doch Lazarus schicken sollte? Das heißt, der Lazarus sollte auferstehen von den Toten, denn er hatte da noch 5 Brüder gehabt, die genauso lebten wie er. Und was sagt der Abraham zu ihm? Die haben das Gesetz und die Propheten. Und wenn sie daran nicht glauben, werden sie auch nicht glauben, wenn einer von den Toten auferstanden ist. Und deshalb hat Jesus sich nicht gezeigt, diesen Menschen. Es kommt auf den Glauben drauf an. Und Jesus offenbart sich. Ja, er offenbart sich. Aber wem? Denen, die glauben, die hoffen, die ihn suchen, die eine Sehnsucht nach ihm haben. Denen öffnet er sich. Ihre Augen, steht hier aber weitergeschrieben, wurden gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Warum? Stellt sich ja wieder die Frage. Ich habe viel darüber nachgedacht. Und wisst ihr, zu welchem Ergebnis ich gekommen bin? Indem ich einfach mal uns angefangen habe, über uns nachzudenken, in der heutigen Zeit. Ist das nicht so, wenn unser Partner uns irgendwas immer wieder sagt, auf etwas hinweist und wir akzeptieren das nicht. Wir nehmen das nicht an, weil wir so von überzeugt sind in unserem, dass wir das nicht annehmen. Oder unseren Kindern gegenüber. Oder Freunde, die sich so gut kennen. Und dann versucht man, dem anderen zu korrigieren und etwas ihm zu sagen oder ihm etwas Wichtiges zu sagen und der nimmt das nicht an. Das perlt wie ab von der Wand immer wieder ab. Und dann kommt irgendein Moment, da sagt dieser Partner tatsächlich, du, ich habe da mal ein Video gesehen oder derjenige hat mich begegnet, wir haben es mal getroffen nach so vielen Jahren und der hat mir das und das gesagt. Und dann gucken wir den mit solchen großen Augen an und denken, na gut, das habe ich dir schon 1000 Mal gesagt, aber das ist bei dir nicht angekommen. Kennen wir das? Ihr Lieben, und ich denke mal, das war genau der Grund hier, warum ihre Augen gehalten wurden. Jesus hat ja ihnen das schon so oft gesagt. Und, was ist draus geworden? Nichts haben sie kapiert. Ich musste auch denken an die tolle Geschichte aus dem Alten Testament über den Bileam-Propheten. Kinder, kennt ihr die Geschichte von diesem Bileam? Der Prophet da mit dem Esel, bestimmt habt ihr die schon mal gehört, da wo der Esel angefangen hat zu sprechen. Wow, ein bisschen gruselig, nicht wahr? Wenn ein Esel mal anfängt, uns anzusprechen mit der Menschenstimme. Aber wisst ihr, was da eigentlich passiert war? Das Volk Israel kam in dieses Land Moab. Und jetzt hat der König von Moab furchtbare Angst bekommen, dass dieses Volk sie überrennen wird und besiegen wird und in die Sklaverei nehmen wird. Was macht er? Weil sie alle an Götzen geglaubt haben, Da glaubten sie, man kann auch irgendwie durch ein Götzen beschwören und verfluchen und so weiter, damit ihnen das nicht gelingt. So hat er gehört, dass in Midian, ist im Nachbarland, da wohnte ein Prophet, der hieß Bileam. Dachte, den muss ich holen. Der hat ganz bestimmte Erfahrungen mit Gott, so mit einem lebendigen Gott. Den kenne ich zwar nicht, aber das funktioniert bei dem. Und dann hat er geschickt seine Soldaten, die sollten den holen. Hat er viel, viel Silber und Gold und Kleider, um ihn zu beschenken und zu bestechen. Jetzt kamen sie da an. Der Bileam, der ist ganz korrekt, sagt er, ich muss erstmal meinen Gott fragen, ob ich gehen darf oder nicht. Er ging, fragte Gott, Gott sagt, das ist mein Volk da, das darfst du nicht verfluchen. Ich habe es gesegnet. Gut, der kommt raus und sagt, nein, ich gehe nicht mit. Mein Gott sagt, nein. Die ziehen ab. Tag später kommen sie wieder. Nur mit noch mehr Geschenke, mit noch mehr Gold und Silber. Du, wir überhäufen dich. Wir machen dich so reich, dass du das gar nicht mehr wirst ausgeben können, dein ganzes Leben lang. Du und deine Familie und wen du da hast. So viel Geld. Ich frage Gott nochmal. Und dann geht er und fragt Gott wieder. Gott ist natürlich gar nicht zufrieden damit. Er war zornig über Bileam. Geh, sagt er. Oh, Bileam freut sich. Der denkt nicht drüber nach, dass eigentlich Gottes unwillig, er wollte das nicht. Er sattelt seinen Esel und sie fahren los. Und er ist so voll mit diesem Geld und mit diesen Geschenken. Es hat geklappt. Was für ein Geschäft. Ein Geschäft des Lebens, ja. So, jetzt fährt er auf einmal, geht er sein Esel von der Straße weg. Der zieht das wieder zurück, schlägt das. Kurz Zeit später gehen sie bei einer so eine Felswand, da drückt er den mit dem Fuß direkt so an die Wand und tut ihm weh. Und irgendwann mal kann er gar nicht mehr gehen, bleibt stehen, geht gar nicht mehr weiter. Der fing an zu schimpfen über seinen Esel und hat ihn angefangen zu schlagen und jetzt kommt's. Auf einmal fängt der Esel an zu reden, sagt er, warum schlägst du mich? Und der Bileam, also ich würde vor Schreck wahrscheinlich vom Esel runterfallen, aber der merkt es noch nicht mal, dass ein Esel zu ihm redet. Der spricht mit ihm weiter. So verblendet war er mit dem Ganzen, so angenommen war er mit diesem ganzen Gold und Geld, dass er das noch nie mal gemerkt hat. Und auf einmal öffnet sich dieser Engel mit einem offenen Schwert und Bileam werden die Augen geöffnet. Warum erzähle ich diese Geschichte? Ihr Lieben, so oft ist das, dass wir mit irgendetwas so beschäftigt sind. Wir sind so voll mit etwas, dass wir uns ablenken vom Wesentlichen. Und die Person, die vor uns steht, ist nicht in der Lage, ist, uns eigentlich bis zu unserem Herzen zu kommen. Und aus diesem Grund kommt Jesus hier als ein Fremdling. Wir werden das gleich lesen. Bist du der einzige Fremdling, sagen sie dann später, der das nicht weiß, was hier läuft? Als Fremdling kommt Jesus hier, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie das Ganze mal aus einer anderen Perspektive sehen, damit sie mal eine andere Stimme hören. Und er sprach zu ihnen, was habt ihr unterwegs miteinander besprochen und warum seid ihr so traurig? Merken wir, Jesus fragt nicht, was habt ihr geredet miteinander, sondern was habt ihr besprochen? Und die Folge eurer Besprechung ist, ihr seid traurig. Traurig. Traurig hat mit Hoffnungslosigkeit zu tun, mit einer Auswegslosigkeit zu tun, mit einer Verzweiflung zu tun. Man weiß nicht mehr, wie soll es weitergehen. Man ist zutiefst traurig. Das sind alles Folgen und das hängt alles mit dieser Traurigkeit zusammen. Und Folgen sind das Besprechen miteinander. Sie sprachen über etwas und haben sich um etwas besprochen. Sie sind auf einen Nenner gekommen und zwar nicht unbedingt auf etwas Positives. Ihr Lieben, als ich darüber nachdachte, musste ich an unsere Zeit denken, heute, in der wir uns befinden. Ist das nicht oft so, dass wir, wenn wir immer wieder zusammenkommen, da haben wir nur noch eins im Kopf, da sprechen wir über die Corona. Was haben wir was Neues gehört? Was sagt das Gesetz heute? Und wir merken sich, dass wir nicht nur einfach Informationen austeilen, sondern wir besprechen etwas. Wir schaukeln uns da hoch, indem wir einer dem anderen noch ein paar Videos zeigen und so und noch etwas erzählen und dann schimpfen wir über denjenigen und dann schimpfen wir über unsere Regierung und dann sind wir diese Unzufriedenheit und wir merken gar nicht, dass wir uns so dermaßen hochschaukeln, dass wir traurig werden. Wir werden leer im Herzen. Und wir sind nur noch damit beschäftigt. Haben wir dann über nichts anderes mehr zu sprechen? Wo ist die Hoffnung? Wo ist der Glaube unserem Herrn Jesus gegenüber? Wo ist die Sicht auf die Zukunft? Wo ist die Sicht auf die Prophetie, die das eigentlich ausspricht, dass wir in der letzten Zeit leben? Warum sprechen wir nicht mehr über den Himmel? Wir sind ganz nahe da dran. Wir freuen uns darüber. Stattdessen geben wir uns mit diesen Dingen ab und schaukeln uns da hoch. Da antwortete der eine, dessen Name Kleopas war, und sprach zu ihm: Bist du dann der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? In der Tat, er war wohl der Einzige, der am besten wusste, was geschehen ist. Und er war auch der Einzige, der die Situation aus der total anderen Perspektive gesehen hat. Und er sprach zu ihnen: Was? Sie sprachen zu ihm: Na, das mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, wie ihn unsere obersten Priester und führende Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, bei alledem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Einerseits stimmt das, was die Jünger hier sagten über Jesus. Der war ein Prophet, mächtig in Wort und Tat. Und doch war das nur die halbe Wahrheit. Das Wesentliche eigentlich fehlte hier. Merken wir, die sprechen der Vergangenheitsform. Die haben mit allem abgeschlossen. Er war Prophet, er war mächtig, er war dies und jenes, aber jetzt ist schon der dritte Tag, dass er tot ist. Und das Wesentliche eigentlich war, er ist der Sohn Gottes und der Messias und Retter der Welt. Das fehlte hier. Das haben sie nicht erkannt. Wir aber hofften. Das heißt, die Hoffnung ist dahin. Nichts kann uns hier wegtrösten. Wir haben mit diesem Kapitel abgeschlossen. Die Rechnung ist nur, dass wir uns jetzt vor Angst verstecken müssen vor den Juden, vor den schriftgelehrten Pharisäern, da wir 3 Jahre mit ihm waren. Damit müssen wir uns jetzt auseinandersetzen, wie wir da klarkommen. Und das Allerletzte, wir müssen weiter auf den Messias warten, weil er das ja wohl nicht ist. Wir dachten ja, er wird Israel erretten. Wir dachten ja, er ist der Messias. Und das ist er ja wohl nicht. Wir müssen jetzt auf den anderen warten. Zudem, sagen sie weiter, haben uns auch noch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Mit anderen Worten, was Verwirrung bedeutet, durcheinandergebracht, total verunsichert. Das ist Verwirrung. Das heißt, wir waren uns ja schon sicher, dass wir uns darin geirrt haben, indem wir dachten, dass er Israel erlösen sollte und haben uns schon damit abgefunden. Und nun erzählen die Frauen, sie waren am Morgen früh beim Grab, fanden seinen Leib nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebe. Und etliche der unsrigen gingen hin zum Grab und fanden es so, wie es auch die Frauen gesagt hatten. Und jetzt kommt's. Ihn selbst aber haben sie ja nicht gesehen. Das muss man sich einmal vorstellen. Selbst das leere Grab war nicht Beweis genug für die Jünger, dass er lebt. ihn selbst hat man ja doch nicht gesehen. Nach dem Motto, ich glaube nur, was ich sehe. Kommt euch dieser Satz nicht bekannt vor? Ich glaube nur, was ich sehe. Wie oft hört man das von Weltmenschen, von Ungläubigen? Dabei stimmt dieser Satz ja von vorne bis hinten nicht. Worauf kommt es eigentlich im Glauben an? Hebräer Kapitel 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Hier war die Hoffnung völlig aufgegeben. Also war vom Glauben keine Rede mehr. Eine Überzeugung von Tatsachen, sagt er weiter, die man nicht sieht. Das heißt, ich weiß, es gibt da Tatsachen. Ich weiß, was Gott gewirkt hat. Und ich glaube es. Dabei habe ich diese Tatsache nie gesehen. Das ist Glaube. Und er sprach zu ihnen, jetzt fängt Jesus an zu sprechen. Als sie die Frust rausgelassen hatten, als sie ihm so alles erzählt haben, du Fremdling, jetzt weißt du auch Bescheid, jetzt haben wir die eingeweiht, was eigentlich hier passiert ist in Jerusalem und Umgebung. Jetzt fängt Jesus an zu sprechen. Und mit was für welchen Worten? O ihr Unverständigen. Luther übersetzt das, ihr Toren. Ja, Toren, wissen wir, was es ist? Ja, Dummkopf. Ich habe es auch im Lexikon nachgeguckt, im Duden, was wohl Unverständigkeit bedeutet. Und da ist tatsächlich ein Wort, wo ich dachte, das gibt es doch gar nicht. Dämlich. Natürlich hat Jesus sie nicht als dumm bezeichnet, dass sie nicht intelligent waren. Aber ist es nicht oft sogar bei uns im Leben so, dass wir, wenn wir etwas nicht verstehen, irgendeine Sache, dann sagen wir, ich bin zu dumm dafür. Natürlich ist es, stimmt das ja auch. Das heißt nicht, dass ich dumm bin. Und Jesus sagt, oh ihr Unverständige, ihr Toren, wie ist doch euer Herz träge zu glauben, woran? Jetzt kommt's. An alles, was die Propheten geredet haben. Nicht nur an etwas, nicht nur an 50% und 80%, sondern an alles, was die Propheten geredet haben. Und das ist euer Problem, will Jesus sagen. 2. Timotheus 3, Vers 16 lesen wir, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Ihr Lieben, wir leben heute in einer Zeit, wo die Menschen gerade das unter Frage stellen. Nicht alle Schrift ist von Gott inspiriert. Naja, so buchstäblich kann man das ja nicht nehmen. Ja, da meinte der das und das. Und packen wir uns nicht mal selber an die Nase. Sind wir nicht oft sehr diesem geprägt oder so diesem ausgeliefert, wo wir sagen, ja, das kann es doch nicht sein. Denn alle Schrift von Gott ist von Gott inspiriert. Ob das Negative, Positive, wir müssen das wissen, dass das, was wir hier in der Hand haben, ist von Gott gegeben. Und wenn wir dem nicht 100% glauben, dann kommen wir ganz schnell in Schleuder. Dann kommen wir ganz schnell zu diesem Unglauben, zu einer Hoffnungslosigkeit. Paulus schreibt in Römer Kapitel 10, Vers 17, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung oder der Ursprung sagt vom Hören. Vom Hören kommt er. Und dieses Hören kommt vom Wort Gottes. Daher kommt unser Glaube. Hier muss er ihnen sagen, oh ihr Unverständigen, ihr habt ein träges Herz zu glauben, zwar alles, was die Propheten gesagt haben. Und sie haben nicht wirklich zugehört. Und das war ihr Problem. Wie oft hat Jesus gesagt, dass ich werde ans Kreuz gehen, ich werde sterben, ich werde den Menschen ausgeliefert werden und ich werde vom dritten Tag auferstehen. Aber wir haben die Jünger zugehört. In einer Situation sagte ihnen das, das ist die wichtigste Botschaft überhaupt. Da fangen die Söhne, die Zebedäer, sagen, du, Jesus, wenn du in dein Reich kommst, kannst du das so machen, dass wir links und rechts bei dir sitzen. Und als er das einmal sagte und Petrus sagt, Herr, es soll nicht mit dir geschehen. Das ist ein Tabuthema, darüber wollen wir gar nicht hören. Total abgelehnt. Anstatt darüber nachzudenken, dass es wirklich hier drin sitzt, sofort weggeworfen, diesen Gedanken. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Und wenn wir auf den Verklärungsberg gucken, da kommen, haben wir vor kurzem noch gepredigt darüber, kommen Mose und Elia und reden worüber? Ja, genau darüber. Über den Ausgang aus Jerusalem. Was Jesus durchleiden musste, darüber haben sie gesprochen. Wo waren die Jünger? Alles verpennt. Haben geschlafen. Sie haben nicht zugehört. Aber der Glaube kommt ja vom Hören. Deshalb saßen sie jetzt in der Patsche, in dieser Traurigkeit, in dieser Hoffnungslosigkeit, in dieser Verzweiflung und wussten nicht, was sie tun sollten. Und sogar als die Frauen kamen und ihnen das erzählt haben, steht ganz klar geschrieben, und sie glaubten ihnen nicht. Jesus fährt fort und sagt, musste denn nicht Christus dies erleiden und in seiner Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose, bei allen Propheten und legte in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Jetzt kommt Jesus nicht als Jesus, sondern als ein Fremdling. Ein Fremdling, dass sie mal einfach zuhören. Hä, wer ist das denn? Woher kommt der? Alle diese Geschichten sind uns ja bekannt. Wir haben es ja besprochen und haben darüber gesprochen. Und die Schriftgelehrten, die Pharisäer, das ganze Jerusalem, das ist nur noch mit diesem Thema voll. Und jetzt kommt einer, der anscheinend gar nichts weiß. Was erzählt er uns da? Und deshalb war das so wichtig, dass ihre Augen gehalten waren. Dass sie mal das Ganze mal nochmal aus einer ganz anderen Perspektive bekommen. Dass sie mal die ganze Schrift nochmal auf den Tisch bekommen, dass sie darüber nachdenken. Leute, es ist ja so vorgesagt von den Propheten. Mose hat geschrieben. Die Psalmisten haben geschrieben. Mit anderen Worten, Mensch, wisst ihr dann nicht, im Psalm 22 steht, meine Worte oder die Worte dieses gekreuzigten Jesus, die er gesagt hat, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Oder steht im selben Psalm, dass sie die Kleider werden verteilen da und werden um den losen, um diese Kleider. Das habt ihr doch gesehen am Kreuz. Und viele, viele andere Stellen. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie wanderten. Und er gab sich dem Anschein, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns. Denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Ach, was ist in diesen Worten doch so versteckt? Ein Fremdling eigentlich. Aber etwas tat sich in ihren Herzen. Etwas machte ihre Herzen warm. Sie wollten diesen Menschen gar nicht gehen lassen. Bleib bei uns. Es tut so gut, mit dir sich zu unterhalten. Es ist ein frischer Wind. Nicht immer wieder dieselbe Leier, die wir schon diese ganze Tage gehört haben und davon gesprochen haben. Bleib bei uns. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Ach, wirklich. Da wurde ihnen die Augen geöffnet. Und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und jetzt kommt der schönste Satz, den ich in dieser ganzen Geschichte sehe. Und sie sprachen zueinander, jetzt reden sie wieder miteinander. Brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete? Was für ein herrliches Ende. Die Herzen fingen wieder Feuer. Durch ihre Frust und Hoffnungslosigkeit wurde es in ihren Herzen dunkel. Aber als Jesus kam und sie ihre Herzen für das Wort öffnete, hörten sie nun wieder zu. Wie ist es in deinem Herzen, in meinem Herzen, in der Zeit, in der wir heute leben? Wird es auch immer dunkler? Lehnst du dich auch langsam zurück? Verbreitet sich eine gewisse Hoffnungslosigkeit? Wie lange noch? Kann man es ja gar nicht mehr aushalten? Verbreitet sich Frust oder eine Sehnsucht nach der Erlösung? Aus welcher Perspektive betrachtest du das Ganze, mein lieber Bruder, meine Schwester, mein Freund? Wie war es dann nochmal in Römer 10? Unser Glaube kommt vom Hören. Wofür sind deine und meine Ohren geöffnet? Was reden und besprechen unsere Zunge? Wir befinden uns alle auf dem Weg. Die Frage ist nur, in welche Richtung? Bewegst du dich vielleicht auch von Jerusalem nach Emmaus? Zu den warmen Quellen. Emmaus heißt nämlich warme Quelle. Ach, wie schön. Dieser ganze Kampf da, der ganze Trubel und so weiter. Nee, ich habe genug, ich habe die Nase voll. Ich lehne mich zurück, ich will nicht mehr. Es ist hier so schön bei der warmen Quelle. Jesus sagt zu der Gemeinde der Laodicea, wärst du lieber kalt oder heiß, da wäre noch Hoffnung da. Aber da du warm wirst, werde ich dich ausspeien aus dem Mund. Welche Richtung bewegst du dich, mein Freund? Dabei hat Jesus ja ganz klar gesagt, kurz vor seinem Tod hat er gesagt, dass ihr nach Galiläa kommen sollt. Wenn ich auferstanden bin, dann kommt nach Galiläa. Da werde ich euch erwarten. Und da werde ich euch einen großen Auftrag geben. Und dann sollt ihr in Jerusalem anfangen, nach Samaria und bis an das Ende der Welt. Das war der Plan, das war der Weg. Und nicht von Jerusalem nach Emmaus zu gehen. Wo gehst du hin? Diese beiden, die haben es verstanden. Sie standen noch in derselben Stunde auf. Die zögerten keine Minute. Sie haben es begriffen. Sie machten sich auf den Weg. Das war Abend. Es sollte Nacht werden. Egal. Wir werden jetzt nach Jerusalem gehen. Wir gehen zurück. Wohin? Ja, dahin, wo Jesus uns haben will. Das wünsche ich dir und mir. Gott segne dich. Wir wollen jetzt noch zusammen beten.